Herzlich willkommen zur 6. Folge von Weights and Coffee. Heute geht's um Essverhalten, von Essstörungen bei Kindern und Jugendlichen bis gesunde Ernährung. Wir liefern Einblicke in eine Welt, über die selten gesprochen wird. Von Selbstzweifel über Leistungsdruck bis zu Bulimie und dem Weg zurück zu einem gesunden Lebensstil. Wir liefern Tipps für Eltern und Betroffene und hoffen, dass dieses Tabuthema dadurch den Weg auf den ein oder anderen Gesprächstisch findet. Denn eins kann ich schon mal vorwegnehmen, nur wenn man solche Dinge auch anspricht, kann man es auch angehen. Mein heutiger Gast ist Emanuel Scheck. Er ist Ernährungswissenschaftler und hat selbst als Jugendlicher unter einer Essstörung gelitten. Durch seinen offenen Umgang mit dem ganzen Thema ist er mir quasi als Gesprächspartner so ein bisschen in den Schoß gefallen. Und ich bin super dankbar, dass er heute seine fachliche Expertise und seine persönliche Erfahrung mit uns teilt. Servus Emanuel.
Hallo Joshi, servus und danke für die Einladung.
Ja, herzlich gerne. Erzähl uns mal ein bisschen, wer bist, was machst.
Gerne. Also, mein Name ist Emanuel Scheck. Ich bin in Oberwart aufgewachsen. Bin inzwischen jetzt schon in der Steiermark zu Hause und ich bin aktuell Lehrer an verschiedenen Schulen in Oberwart, in Pinkerfeld, im mittleren Burgenland, auch in der Erwachsenenbildung tätig.
Also eigentlich Oberwarter Urgestein.
Genau.
Ja, bevor wir jetzt richtig loslegen, möchte ich noch kurz eine Triggerwarnung aussprechen. Wenn das Thema Essstörung für dich problematisch ist, dann skip die Folge am besten. Wir weisen auch gleich darauf hin, dass wir beide weder Psychologen noch Ärzte sind. Das heißt, wenn du professionelle Hilfe oder Beratung zu dem Thema suchst, findest du dazu einige Links in den Shownotes, wo dir weitergeholfen werden kann. Aber jetzt geht's wirklich los. Emanuel, unsere Zuhörer können dich leider nicht sehen, aber wenn man die so anschaut, würde man jetzt nicht gleich davon ausgehen, dass du selbst mal unter Essstörung gelitten hast. Aktuell bist du ja, kann man so sagen, ein austrainierter Pflock.
Ja, um die 100 Kilo herum.
Ja, aber das Ganze, also qualitativ gute 100 Kilo, ja. Aber das war nicht immer so. Ihr könnt euch selbst davon ein Bild machen, was ich meine, wenn ihr euch den Post zu dieser Folge auf Insta unter Weights & Coffee anschaut. Da habe ich ein paar Fotos für euch bereitgestellt. Nicht nur aktuelle, sondern du hast mir ja andere Fotos aus unterschiedlichen Phasen deines Lebens zur Verfügung gestellt.
Genau.
Die sieht man da. Ja. Danke dafür, das ist schon mal, glaube ich, wichtiger Eindruck. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Erzähl uns doch einmal so deine Geschichte von Anfang an.
Ja, gern. Also als Kind war das eigentlich so, dass ich sehr, sehr dünn war, ziemlich zartes Kind. Das hat sich dann gegen Ende der Volksschulzeit, ich würde sagen so von der Volksschule zu Übergang Unterstufe, geändert. Da habe ich dann recht viel zugenommen. Ich würde fast sagen übergewichtig, man, das sieht man auf dem anderen Foto. Das war erste Klasse Unterstufen, zweite, dritte, vierte Klasse Unterstufen. Ich würde sagen, in dem Zeitraum, also so 10 bis 13, 14, ja. Damals zu dem Zeitpunkt war es so, dass ich mich eigentlich dann ziemlich unwohl gefühlt habe in meinem Körper. Das ist teilweise dann so weit gegangen, dass ich mich nicht mehr ausgezogen habe von anderen Personen, dass ich nicht mehr ins Freibad gegangen bin, beziehungsweise wenn ich im Freibad war, bin ich nicht ins Wasser gegangen, weil da hätte ich mich wieder ausziehen müssen. Und das habe ich halt versucht, mit allen Mitteln zu vermeiden. Und in der Zeit ist mir eigentlich nicht sehr gut gegangen. Also psychisch, weil ich unter dem doch sehr gelitten habe. Teilweise ist es zu Mobbing-Geschichten gekommen. Also jetzt nicht so, dass man sagt, vor der ganzen Klasse, aber vereinzelte Geschichten, wo man sagt, es seien Äußerungen getätigt worden, regelmäßig zu meinem Gewicht, zu meinem Äußeren, die mir sehr wehtan haben, die mich verletzt haben. Das habe ich vielleicht gar nicht gesagt, weil man das nicht anmerken lassen wollte. Aber das hat schon mir genagt, das hat schon mir irgendwas ausgelöst. Und ich würde fast sagen, wenn wir nochmal geredet haben, warum ist es dazu gekommen, dass ich eigentlich ziemlich zart war und dann ist das Ganze sehr in die Breite gegangen, nicht ausgedrückt.
Wie schwer warst du denn da dann?
Da wird schon um die 80, 85 Kilo gewesen sein.
Mit was für einem Alter?
Mit 10, 11, 12.
Mhm. Mhm.
Das ist doch ein Gewicht, sage ich mal, für einen 11, 12-Jährigen. Vor allem so T-Shirt-Größe war damals schon XL, am besten XXL, damit man das ja nicht sieht, damit das ja nicht irgendwie eng anliegend ist, damit man das halt, also ich habe versucht, das Ganze zu verstecken.
Und dann ist das aber irgendwann gekippt, ne?
Genau. Das wird circa so im Alter 14 bis 15 sein, also quasi der Übergang von der Unterstufen zur Oberstufen. Und da bin ich dann eigentlich in die Essstörung, in die Bulimie eingerutscht.
Also so richtig mit Erbrechen und allem, was dazugehört.
Genau, genau. Also es war eigentlich nur Erbrechen, weil Bulimie gibt es ja unterschiedlichste Arten. Also man kann ja Abführmittel und andere Sachen nehmen. Aber in dem Fall war es bei mir wirklich immer Erbrechen. Erbrechen nach dem Essen, Erbrechen nach fast jeder Mahlzeit. Das ist ziemlich ausgeartet, würde ich mal behaupten. Das hat auch 2-3 Jahre lang angedauert, dass ich in dem Zustand war, also in der Bulimie drinnen war. Und ich habe dann wirklich gesundheitliche Probleme gehabt. Also jetzt nicht nur, dass man das Ganze vom psychischen Aspekt her sieht, was sehr problematisch ist, sondern auch wirklich körperlich einige Probleme gehabt. Teilweise sind mir die Haare ausgegangen, ziemlich stark ausgegangen. Es haben ein paar Zähne angefangen, leicht zum Wackeln. Ich habe Hautverfärbungen gekriegt. Zum Schluss hin, wo dann das Gewicht wirklich, wirklich tief unten war, war es dann auch so, dass ich teilweise so wie solche Herzstolperer gehabt habe, so leichte Herzaussetzer gehabt habe. Und da war es das erste Mal auch, dass ich mir dann Sorgen gemacht habe.
Was war dein niedrigstes Körpergewicht?
Am tiefsten unten vom Körpergewicht her war ich, zu dem komme ich dann einer, da habe ich dann die Gehirnhautentzündung gehabt, wo ich stationär im Krankenhaus war. Da war ich auf 48 Kilo unten bei einer Größe von jetzt sind es 1,89, damals wären es aber ca. 1,85, 1,86 sein, also ziemlich tief unten.
Deutlich untergewichtig dann schon. Ja, du hast es jetzt schon kurz angesprochen. Es hat dann ein Erlebnis gegeben, das so ein bisschen einen erneuten Wendepunkt eingeleitet hat, gell?
Mhm. Die Gehirnhautentzündung, genau. Das war so, da war ich mit meinen Eltern, mit meiner Schwester damals in Griechenland Urlaub und habe dort gleich am ersten Tag eigentlich gemerkt, ich habe ziemlich Kopfschmerzen und bin im Hotel geblieben allein. Also quasi die Eltern und meine Schwester haben allein Urlaub gemacht und ich war die ganzen 4 Tage im Hotel, weil ich so Kopfschmerzen gehabt habe. Und ich habe da wirklich dann die 3-4 Tage eigentlich fast durchgeschlafen oder versucht zu schlafen, weil ich so extreme Kopfschmerzen gehabt habe. Wir sind dann heimgeflogen. Es war im Flugzeug dann aber so akut, dass vom Flugzeug direkt einen Notarzt verständigt haben, mich bevor noch quasi die Leute aufstehen haben können, direkt dort auf eine Trage gelegt haben und ins Spital gebracht haben. War wirklich brenzlig zu dem Zeitpunkt. Und dann war ich in Wien 3 Wochen im Krankenhaus wegen der Gehirnhautentzündung, bakterielle Gehirnhautentzündung. Bin dann in Wien entlassen worden, anscheinend ein bisschen zu früh, würde ich behaupten, weil ich am Heimweg von Wien nach Oberwart, jetzt kein Rückfall, aber wieder die starken Kopfschmerzen gehabt habe, Kreislaufprobleme gehabt habe, eigentlich ohnmächtig geworden bin und dann in Oberwart nochmal 10 Tage im Krankenhaus war.
Ja, okay, das heißt, in einem geschwächten Zustand dann so eine Erkrankung zu haben, ist natürlich ja noch schwieriger für einen Organismus, damit umzugehen.
Genau.
Und ich nehme mal an, dass auch die Tatsache, dass du ja dann stationär dort warst, das für dein Essverhalten ja nicht einfach war, ne? Weil da ist man ja dann doch unter Aufsicht, unter Kontrolle sozusagen. Das heißt, da hat sich dann einiges offenbart, was halt sonst noch so abgegangen ist.
Da könnte man fast sagen, dass das der einzige positive Beigeschmack von der Gehirnhautentzündung war, dass ich da einmal unter Kontrolle war und dass das dann Ärzten aufgefallen ist, dass unabhängig jetzt von dem mir gesundheitlich irgendwas fehlt oder irgendwas nicht passt. Ich habe im Krankenhaus natürlich gegessen, aber ich habe im Krankenhaus nach dem Essen erbrochen. Meines Erachtens noch recht heimlich, aber anscheinend fällt das Ärzten dann doch auf, weil das dann auch so in der Krankenakte notiert worden ist und dann auch meinen Eltern so weitergegeben wurde.
Ja, du hast in unserem Vorgespräch ja da schon erwähnt, kann mich erinnern, dass du gesagt hast, in so einer Situation, man lernt erbrechen oder man lernt sich selbst ein bisschen Tricks beizubringen. Das fällt dann unter Aufsicht dann natürlich irgendwie weg, nehme ich mal an. Das heißt, die Ärzte haben da gemerkt, okay, da stimmt, abgesehen von der Gehirnhautentzündung, irgendwas anderes auch nicht in Bezug auf Ernährung. Dein Gewicht wird natürlich da schon mal ein Indikator gewesen sein. So wie du es gesagt hast vorher, bist du ja dort mit deutlichem Untergewicht gegangen. Wie sind die Ärzte damit umgegangen? Wie ist das weitergegangen? Haben sie dir an deine Eltern gewarnt oder an dich direkt? Oder warst du wie alt?
16 war ich. Mhm. 16 war ich da,
okay, ja. Wie ist das dann weitergegangen?
Ja, die haben sie an meine Eltern direkt gewandt und haben dann quasi in Oberwart, das ist das erste Mal angesprochen. In Wien bin ich da gar noch nicht drauf angesprochen worden. Das war dann in Oberwart, wo es eben darum gegangen ist, dass ich laut Ärzten dann quasi direkt diagnostiziert worden bin mit Untergewicht, mit einer Essstörung. Und da kommt man halt dann auch nicht mehr wirklich dann aus und gibt es dann das erste Mal zu, dass man sagt, ja, das habe ich schon länger. Und das mit dem Erbrechen nach dem Essen ist auch schon länger so. Und um auf das kurz zurückzukommen, wie du gesagt hast, man lernt zu erbrechen. Das hört sich jetzt pervers an, aber das ist wirklich so. Nachdem das dann schon so normal wird, das Erbrechen, versucht man halt dann mit der Zeit herauszufinden, was funktioniert gut beim Essen. Also beim Essen funktioniert eh alles gut, aber was funktioniert dann gut beim Erbrechen? Das heißt, was bereitet man Schmerzen beim Erbrechen? Was kann man gut erbrechen? Was bleibt im Magen, auch wenn man sich den Finger runtersteckt? Und da lernt man dann halt mit der Zeit, gut, das funktioniert so und das funktioniert so. Und dann versucht man auch beim Essen, vor allem die Sachen zum Essen, die man nachher leicht wieder erbrechen kann.
Ja, es dreht sich also alles um die Thematik, ne?
Genau, also quasi geht es immer um die Kontrolle vom Essen und was behalte ich bei mir und was kommt wieder raus.
Ich nehme mal an, deine Eltern werden dann das Gespräch mit dir gesucht haben, nachdem sie die Info vom Arzt gekriegt haben.
Genau.
Wie ist das dann gelaufen?
Nachdem ich das quasi vor die Ärzten schon zugegeben habe, habe ich es dann auch von meine Mutter war dort, habe ich es auch meiner Mutter gesagt, dass ich das schon länger so habe und dass ich weiß, dass das ein Problem ist und dass ich weiß, dass man nicht gut damit geht und dass ich da was ändern muss. Weil ich bis zu dem Zeitpunkt hin das gar noch nicht so extrem wahrgenommen, also mir war schon bewusst, dass das nicht normal ist, aber ich habe es noch nicht als so kritisch wahrgenommen, weil ich da dann das erste Mal eben mit den extremen Kopfschmerzen, die jetzt halt unabhängig davon sein, aber dann wirklich auch mit den Herzaussetzern wirklich das erste Mal Angst gehabt habe.
Ja, Angst ist auch der Begriff, den hast du auch verwendet, wie ich dich gefragt habe, was so der Auslöser war, dass du selbst dann was ändern wolltest, weil an dem Punkt bist du dann angelangt. Du hast gesagt, eigentlich war es die Angst.
Genau, es war die Angst, weil mir die Ärzte dann gesagt haben, da geht es halt jetzt wirklich um ein bisschen mehr. Wenn sie das dann schon so aufs Herz auswirkt, kann es natürlich sein, dass das Herz irgendwann dann nicht mehr mitmacht.
Ja, also wirklich dramatische gesundheitliche Folgen, die dir dann in dem Moment wahrscheinlich bewusst worden sein. Da ist ja dann auch im Raum gestanden Graz. Da gibt es, was ist das dort?
Im Prinzip die psychiatrische Abteilung in Graz, wo ich, also es gibt im Burgenland die Möglichkeit, dann nach Eisenstadt zu kommen. Oder teilweise in Oberwart direkt jetzt und damals war es halt Graz, dass ich nach Graz für ein paar Wochen hätte stationär behandelt werden sollen.
Also Kinderpsychiatrie, genau, mit Kinderpsychiatrie. Stationären Aufenthalt. Ja.
Genau. Und zum einen habe ich eben Angst gehabt vom Gesundheitlichen, aber wie mir das dann damals so gesagt worden ist, habe ich große Angst davor gehabt, nach Graz zu gehen. Das wollte ich auf keinen Fall.
Ja, interessant für mich war, dass du mal erzählt hast, ein Punkt, warum das für dich ein Problem gewesen wäre, ist, dass du nicht in die Schule gehen hättest können.
Genau.
Obwohl eigentlich dieses Mobbing und so weiter der ursprüngliche Auslöser für das Ganze ja auch in der Schule gelegen ist.
Das stimmt. Das war aber vor allem eben in der Unterstufe. In der Oberstufe, wo ich dann eigentlich das Extreme gehabt habe, ich bin sehr, sehr, sehr dünn. Da hat keiner gewusst, dass ich die Essstörung habe. Da war es Mobbing quasi nicht mehr, also zumindest nicht in die Richtung, sondern da war es eher in die Richtung scherzhaft, also Scherze machen über das, dass man so dünn ist und eigentlich sehr, sehr viel isst und trotzdem so dünn ist, aber halt keinen Hintergrund da jetzt gewusst hat oder gekannt hat.
Das heißt, das Mobbing hat ja stattgefunden, wie du übergewichtig warst, genau. Dann ist die Essstörung gekommen, das Übergewicht ist runtergegangen. Und das Mobbing hat sich dann ein bisschen verändert oder ja, war nicht mehr da. Also im Endeffekt hast du ja den Grundauslöser mit der Essstörung ja sogar bekämpft.
Das stimmt, was natürlich jetzt eigentlich komisch ist, weil in dem Sinne habe ich natürlich durch die Essstörung jetzt Gewicht verloren und das Mobbing hat aufgehört. Und zu dem Zeitpunkt damals wahrscheinlich habe ich mich irgendwie bestätigt gefühlt, kurzzeitig, du hast das Richtige gemacht, was natürlich jetzt nicht so ist.
Es hätte wahrscheinlich der Punkt dabei ist, es hätte auch andere Wege gegeben.
Auf alle Fälle.
Ja, weil du hast ja gesagt, als Übergewichtiger, du hast dich ja selbst nicht wohl gefühlt. Also es war ja nicht nur das Mobbing allein, dass du sagst, okay, das kommt von außen, sondern es war ja eine intrinsische Motivation, da was zu verändern. Und da hast du eben leider damals den Weg über die Essstörung gesucht, wobei es ja auch andere Möglichkeiten gibt, auf die wir später vielleicht noch ein bisschen eingehen werden. Machen wir noch kurz in deiner Geschichte weiter. Jetzt sind wir bei dem Punkt, wo eben diese stationäre Einweisung im Raum steht. Und dann hast du ja quasi das Ruder übernommen und hast ja einen Weg gefunden, das selbst zu entscheiden.
Genau, also ich wollte nochmal zurück zu dem mit der Graz-Geschichte, auf keinen Fall stationär dort behandelt werden, weil ich zum einen dann Angst gehabt habe, dass ich die Klasse wiederholen muss, weil ich einfach so viele Fehlstunden habe. Und zum anderen war das sicher was in die Richtung mit Scham, weil wenn ich da jetzt in Graz bin für 4-5 Wochen, dann erfährt das jeder, dass ich das habe. Und das wollte ich zu dem damaligen Zeitpunkt nicht. Und dann habe ich mir selber gedacht, das muss ja irgendeinen Weg geben, dass man da rauskommt, und habe eigentlich quasi mit den Ärztin war das damals, verhandelt, dass ich sage, sie soll mir nur bitte 2 Wochen Zeit geben. Ich versuche das in Anführungszeichen selbst in den Griff zu kriegen, was natürlich, dass das jetzt so nicht möglich ist. Aber ich habe gesagt, ich möchte mich in einem Fitnessstudio anmelden. Ich will versuchen, normal zu essen. Ich will versuchen, Sport zu machen. Und habe dann natürlich gesagt, ich mache gern die Psychotherapie mit, also begleitende Therapie mit, Verhaltenstherapie mit. Und habe die Ärztin dann quasi dazu überreden können, dass man da jetzt 2 Wochen Zeit gibt, das Ganze in Angriff zu nehmen. Aber auch nur quasi unter der Voraussetzung mit der Therapie plus die medikamentöse Geschichte.
Okay. Ja, für mich sehr beeindruckend, dass du das in dem Alter eigentlich so selbst in die Hand genommen hast. Einerseits, dass es bei dir so Klick gemacht hat, wahrscheinlich eben durch diese Angst, die wir schon angesprochen haben, vor den gesundheitlichen Folgen, dass jetzt eben was passieren muss und dass du aber auch gleich versuchst, selbstständig, mehr oder weniger selbstständig, Lösungen zu finden und das in die Hand zu nehmen, finde ich sehr beeindruckend. Das heißt, du hast dann Gesprächstherapie gehabt und bist dann das erste Mal in ein Fitnessstudio gegangen.
Genau. Das war als Pegasus Fitness in Oberwart damals. Ist inzwischen, glaube ich, 3 oder 4 Mal übernommen worden. Ich weiß gar nicht, es gibt es nicht mehr. Bin mit meiner Mutter dorthin, habe mich angemeldet und habe am ersten Tag direkt zum Trainieren begonnen. Man muss dazu sagen, mit Kreislaufproblemen, weil zu dem Zeitpunkt habe ich mit Sport, also in den Jahren der Essstörung mit Sport, jetzt nicht ganz so viel zu tun gehabt. Aber beim ersten Mal trainieren eigentlich gemerkt, das ist was, da macht man was, das gefällt mir, das taugt mir. Habe dann aber natürlich gemerkt, wie ich am zweiten Tag trainieren gegangen bin, dass ich, wenn ich da trainieren will, ein bisschen Energie brauche, ein bisschen was essen sollte. Also gegessen habe ich eh immer viel, aber halt vielleicht das Essen auch in mir behalten sollte, damit die Energie dort ankommt. Und dann quasi eben das, wenn ich trainieren will, muss ich auch was essen. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich glaube, ich bin in den 10-12 Tagen, wo man sich das mit der Ärztin ausgemacht hat, fast jeden einzelnen Tag ins Fitnessstudio gegangen, weil man damals natürlich auch nicht bewusst war oder das Wissen nicht vorhanden war, wie funktioniert das, was macht man da richtig, was macht man falsch, sondern einfach mal ins Fitnessstudio gegangen, viel gegessen und recht schnell gemerkt, mir geht's besser.
Ja, an dem Punkt habe ich mir gedacht, muss man halt wahrscheinlich auch immer ein bisschen aufpassen, dass man eine Sucht nicht durch eine andere ersetzt, in dem Sinn. Ne?
Auf alle Fälle, und so selbstreflektiert bin ich, dass ich das zu dem damaligen Zeitpunkt schon gewissermaßen gemacht habe. Es ist dann fast in eine Trainingssucht kurzzeitig übergegangen, bis ich mich dann wirklich angefangen habe, also zu Beginn einfach mal was machen, dass sie was tut, und dann informieren, wie funktioniert das, was macht man richtig und vor allem das erste Mal, was ist gesund für mich.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja, dass du den Gesundheitsaspekt dann angefangen hast, an die erste Stelle zu setzen. Dünn sein ist ja nicht gesund. Ja.
Genau.
Das ist das, was oft ein bisschen missinterpretiert wird. Das ist nämlich gleich das Nächste, was mich so beeindruckt hat, dass du die zu dem Zeitpunkt dann angefangen hast, extrem einzulesen und zu informieren in die ganze Thematik. Und zu der damaligen Zeit war das ja noch nicht so mit Internet und Social Media. Mittlerweile, wenn man ein bisschen selektieren lernt, kriegt man guten Content. Das war damals noch ein bisschen anders, nehme ich an.
Mit Stichwort auf Selektieren, genau.
Es ist ja, jetzt ist ein wichtiges Beiwort, ja.
Ja, genau. Es ist ja jetzt quasi genau das Gegenteil. Man hat inzwischen so viel Informationen, so viele Sachen, dass man jetzt schauen muss, was brauche ich wirklich, was ist wirklich guter Inhalt, guter Content. damals war es so, es hat quasi wenig bis nichts gegeben. Da ist das Online-Forum zu nennen, da hat es Team Andro gegeben.
Ja, ein Klassiker, also während der damaligen Zeit irgendwas mit Kraftsport zum tun gehabt hat, der war in diesem Forum vertreten, ja.
Genau, war das größte deutschsprachige Fitness-, Krafttrainings-, Bodybuilding-Forum eigentlich. Und Team Andro war eben das Forum, wo ich mich dann eigentlich viel eingelesen habe. Nicht nur bei Team Andro, bei anderen Sachen auch. Aber dort hat man auch selber Beiträge verfassen können und selber Fragen stellen können. Und habe mir dann zu dem damaligen Zeitpunkt eben auch ein paar Bücher bestellt und quasi mal so ein Wissen angeeignet, was ist eigentlich gesunde Ernährung? Was braucht mein Körper eigentlich? Jetzt nicht nur für Krafttraining, nicht nur für den Muskelaufbau, sondern einfach, was braucht mein Körper, um gesund zu sein? Welche Nährstoffe braucht mein Körper, um gesund zu sein? Weil ich, wenn ich jetzt an meine Schulzeit eigentlich zurückdenke, vielleicht in die ganzen 8 Jahre eine Stunde oder 2 Stunden zum Thema Ernährung gehabt habe. Und da ist man eher auf die chemischen Sachen eingegangen, nämlich das und das gibt's, aber nicht, was braucht man, um gesund zu sein?
Ja, auf den Punkt kommen wir später noch, weil die Schule wird ja noch eine größere Rolle spielen in deinem Leben. Dieser Zugang und das Interesse zu dem ganzen Thema, das hat ja nicht nur dir den Weg da aus der Situation raus geebnet, sondern hat auch deinen beruflichen Weg dann eigentlich stark beeinflusst.
Kann man so sagen, ja.
Wie ist das weitergegangen?
Ja, nachdem das Interesse dann für Ernährung, für den Körper, für Gesundheit eigentlich dann sehr groß war, habe ich mir damals gedacht, ich würde es eigentlich weitermachen. Ich würde zu dem Thema was studieren. Ich würde da gerne was machen. Das interessiert mich. Ich würde nachher gerne mal irgendwas beruflich machen, das mich interessiert. Und habe mir dann eigentlich recht schnell dafür entschieden, Ernährungswissenschaften und Lebensmitteltechnologie in Wien zu studieren und auch Biologie. Also angefangen habe ich mit Ernährungswissenschaften und habe dann eigentlich sehr schnell umgeschwankt auf Lehramt, weil unabhängig jetzt von der Essstörung und vom Mobbing mit Dicksein war ich prinzipiell trotzdem recht gerne in der Schule und habe sehr, sehr viele schöne Momente gehabt und habe mir deswegen eigentlich immer gewünscht, dann wieder irgendwie in die Schule zurückzukommen und irgendwas wieder in dem Bereich zu machen.
Und auch deine Geschichte mitzunehmen und in was Positives zu verwandeln.
Genau. Ich habe am Anfang mit der Essstörung natürlich nicht wollen, dass das irgendwer weiß und bin dann aber, sobald ich das einigermaßen im Griff gehabt habe und dann mit der Verhaltenstherapie, mit dem Training und mit allem, das so weit gehabt habe, dass ich mich da eigentlich selbstsicher gefühlt habe, das auch nach außen getragen habe, nämlich gesagt habe, ich habe das gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, ich würde was Positives draus machen aus dem eigentlich doch recht Negativen und wie vielleicht andere Menschen, die das haben, andere Frauen, andere Männer, helfen irgendwie. Und habe mir dann eigentlich schon während dem Studium gedacht, das wäre ganz cool, wenn ich noch einmal irgendwo unterrichte, wo es sowas wie Gesundheit gibt, wo es ein Fach wie Ernährung gibt und das dann auch thematisiere, mit meiner eigenen Geschichte thematisiere und vielleicht anderen vorher helfe, aus dem Ganzen rauszukommen, dass es nicht so weit und so extrem sein muss, wie ich das durchlebt habe.
Genau, das ist ein super Zugang und wir haben uns ja, ich muss sagen, noch gar nicht so lange gekannt, wo dann die Geschichte relativ schnell aufs Tableau gekommen ist und mir hat das damals schon beeindruckt, wie offen du damit umgehst und vor allem, ja, dass du das auch in was Positives umgemünzt hast. Du bist ja dann schlussendlich jetzt in einem Schulprojekt gelandet, wo eigentlich die Kriterien oder das, wie du das gerne angehen würdest, relativ gut umgesetzt werden, oder? Das ist ein bisschen eine Besonderheit.
Genau, das kann man so sagen. Ich bin an mehrere Schulen aktuell als Lehrer tätig, an einer BAföG. Und da unterrichte ich das Fach Ernährung.
Was ist BAföG? Nur für unsere Zuhörer, die das nicht kennen.
Das ist auch Elementarpädagogik. Das heißt, das sind die angehenden Kindergartenpädagoginnen und Pädagogen, 5-jährig mit Matura. Und habe da auch Fächer wie Gesundheit und Ernährung, Ernährung mit fachpraktischen Übungen. Wir haben dort auch einen Kolleg in der Erwachsenenbildung, die dann auch im Kindergartenpädagogikbereich arbeiten. Und dort unterrichte ich auch. Und da spreche ich die Themen immer an. Da erzähle ich immer meine Geschichte eigentlich recht früh, teilweise eigentlich zu Beginn des Schuljahres, wo natürlich manche der Schülerinnen und Schüler dann ein bisschen perplex sein, weil warum erzählt er das jetzt? Der stellt sich vor und erzählt dann seine Geschichte. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn die Schülerinnen und Schüler das hören und quasi merken, da gibt es jemanden, der schaut nicht danach aus, aber der hat das einmal gehabt und dem scheint es jetzt ganz gut zu gehen, dass die Schüler dann auf mich zukommen irgendwann, die Ähnliches durchleben und das vielleicht noch niemandem gesagt haben, aber einfach wissen, da gibt es jemanden, der teilt eine ähnliche, gleiche Erfahrung und ich möchte mit dem anvertrauen.
Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass es solche Leute wie die gibt, die das offen kommunizieren und auch offen sein, da in ein Gespräch einzusteigen, weil es ist immer noch ein Thema, über das kaum gesprochen wird in der Öffentlichkeit und Betroffene trotz diverser Hotlines oder Hilfestellungen schwer den ersten Schritt machen können.
Da bin ich ganz bei dir. Vor allem, wenn ich jetzt an meine Zeit damals zurückdenke, das passiert ja nicht von heute auf morgen, dass man das hat, sondern das ist ja ein Übergang, das ist eine Phase. Und meistens merkt man erst, dass das gesundheitlich recht schlimm ist oder dass es brenzlig wird irgendwann, wenn man das schon recht lang hat. Das heißt, ganz am Anfang von dem Ganzen denkt man sich nicht, das ist jetzt so schlimm, das ist jetzt so verkehrt. Aber wenn dann irgendjemand quasi die Geschichte erzählt und sagt, ich habe das auch durchlebt, dann kommt man vielleicht schon früher drauf, ich brauche vielleicht Hilfe oder ich möchte mal mit irgendjemandem drüber reden.
Ja genau, und da bist eben du da ein Ansprechpartner in der Schule. Wie weit verbreitet, glaubst du, ist die Problematik Essstörungen? Du bist ja doch näher dran an dem ganzen Thema. Kannst du uns da vielleicht einmal deine Einschätzung geben?
Ich unterrichte jetzt als 6., 7. Schuljahr. Im ersten Schuljahr habe ich das natürlich noch nicht gemacht, aber nein, in der Schule haben wir das Ganze jetzt herantasten müssen.
Hast du noch die Füße still gehalten.
Genau. Aber inzwischen kann ich sagen, dass doch jedes Schuljahr, und ich unterrichte alle ersten Klassen, Minimum 2 bis 3, meistens Schülerinnen, aber können natürlich Schüler auch sein, betroffen sein in irgendeiner Form von Essstörung.
Du hast jetzt gerade bewusst Schülerinnen und Schüler gesagt. Ich nehme es nämlich bei mir im Studio vermehrt wahr, dass es die Problematik gibt. Ich habe in letzter Zeit immer wieder Eltern, die mich kontaktieren, wo in meinem Fall jetzt vor allem Burschen mit der Thematik zu kämpfen haben, dass ich bisher noch gar nicht so am Schirm gehabt habe, dass das wirklich so ein Thema ist. Man glaubt gar nicht, wie häufig das ist. Und mir hat eine befreundete Psychologin auch berichtet, dass sie glaubt, also dass das während der Corona-Zeit auch deutlich zugenommen hat. Ja, dass auch da das eine Rolle gespielt hat. Und den Connex hätte ich gar nicht so hergestellt. Aber anscheinend hat das da ein bisschen was hinterlassen die ganze Zeit.
Das kann ich mir gut vorstellen, weil in der Zeit, wo die Schüler dann meistens doch zu Hause waren, Online-Unterricht gehabt haben, da hat man nicht viel machen können und über das hat man keine Kontrolle gehabt, das war einfach so. Aber, und ich glaube, zu dem kommen wir noch zum Sprechen, was so die Gründe sein für so eine Störung, da geht es sehr oft um Kontrolle. Um die Kontrolle von dem, was ich esse und die Kontrolle von meinem Körpergewicht und das ist halt dann was, auch wenn es jetzt wieder komisch klingt, was vielleicht dann, wenn man eine Essstörung hat, so eine Stabilität einbringt in die Situation, wo ich sonst keine Kontrolle habe. In dem Bereich, auch wenn es natürlich nichts Gutes ist, habe ich Kontrolle.
Ja, bleiben wir vielleicht gleich dann, wie du gesagt hast, bei den Gründen. Ein Bereich, wo man eben dann Kontrolle noch ausüben kann und sie Kontrolle vielleicht zurückholen kann, auch wenn es dann natürlich sehr ungesund ist, die ganze Geschichte.
Ja.
Was können noch so Gründe sein, dass sowas ausgelöst wird?
Naja, zum einen sind es vor allem sehr viele psychologische Gründe. Das heißt, wenn man von Haus aus geringes Selbstwertgefühl hat, seinen Körper selber nicht mag, was ja bei mir dann auch damals so war, ich habe mich selber mögen, ich habe meinen Körper nicht mögen. Das heißt,
man splittet sich ein bisschen auf.
Auf alle Fälle, ja.
Ja, also der Körper und du warst nicht das Gleiche in dem Moment.
Genau, ich habe mich als Person eigentlich ganz gern mögen, also, aber eben meinen Körper gehasst, kann man eigentlich sagen, in dem Zeitpunkt vom Übergewicht und dann auch eigentlich in der Essstörung selbst, weil ich war ja nicht zufrieden. Das ist ja immer weitergegangen eigentlich. Zurück zu den psychologischen Faktoren, was auch so charakteristisch ist ein Perfektionismus. Das heißt, Leute oder jugendliche Kinder, die zu Perfektionismus neigen, die sind auch viel häufiger von sowas wie Essstörungen betroffen. Sei es bei Schulübungen oder bei sonstigen Sachen, immer versuchen, alles perfekt zu machen. Die wollen dann auch unter Anführungszeichen perfekt ausschauen oder irgendeinem perfekten Körperbild nachjagen und die sind da viel häufiger betroffen. Natürlich spielen Sachen wie, wenn man Vorerkrankungen hat, auch psychische Vorerkrankungen, Depressionen oder wenn die Eltern da auch Vorerkrankungen haben, was bei mir im Prinzip auch der Fall ist. Mein Vater war manisch-depressiv oder ist manisch-depressiv und deswegen war es auch so, dass ich bei der Essstörungsgeschichte damals von Anfang an eigentlich mit Antidepressiva behandelt worden bin. Das heißt, andere psychische Vorerkrankungen können da natürlich auch mitspielen, also die genetische Veranlagung, aber auch sowas wie Umweltfaktoren, also Umweltfaktoren in dem Sinne von was passiert um einen herum, schulischer Druck, Leistungsdruck, den man sich selber macht, der vielleicht vor die Eltern ausgeht. Und damals schon, aber jetzt vor allem mit den Social-Media-Geschichten, ein Körperbild, das man tagtäglich sieht, egal wo man reinschaut, sei es Instagram, sei es TikTok, sonst wo, das halt nicht realisierbar ist oder das halt nicht die Norm ist. Natürlich gibt es Menschen, die so das ausschauen, aber wenn man auf Instagram reinschaut, dann wirkt es so, es wird jeder so ausschauen. Es wird jeder ein riesiges Haus haben, es wird jeder ein fettes Auto fahren und es wird jeder den perfekten Körper haben und ein super Leben. Und das ist halt nicht so in der Realität.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. In Zeiten von Social Media und braucht man sich nur Bildbearbeitung anschauen. Ja. Mhm. Das, oder einfach fast jeder kann jetzt innerhalb kürzester Zeit so oder so ausschauen, wenn man das richtige Licht verwendet. Auf den Tag X, wo ein Fotoshooting halt ist, hinarbeitet, mit Bildbearbeitung arbeitet und so weiter und so fort. So wie du sagst, diese ganzen Bilder sind erstens nicht realistisch, ja, die bilden nicht die Realität ab. Und zweitens diese Fitnessmodels, ja, wie man es so sieht, wenn man durch einen Feed scrollt, das hat auch nichts mit gesund zu tun.
Überhaupt nicht. Die Fotos, das sind Momentaufnahmen, der, wie du gerade gesagt hast, sie fotografieren lässt oder in einem super Licht, wo alles passt, dann wird das natürlich noch nachbearbeitet. Die schauen im echten Leben meistens auch nicht so aus.
Ja, ist so. Wie man sich auf so einen Tag X quasi vorbereitet und was das auch für Entbehrungen und wie wenig gesund das im Endeffekt da ist, kann man sich ja in der zweiten Folge bei Weights & Coffee anhören. Da geht es nämlich um die Erlebnisse von Katrin in ihrer Bikini-Saison. Da werden einige von diesen Punkten auch thematisiert. Also wenn dich das genauer interessiert, dann hör doch dort mal rein. Aber zurück zum Thema. Also wir waren jetzt bei Gründen für das Ganze. Und du hast was erwähnt, da wo ich noch ein bisschen einhaken möchte. Und zwar aufgrund der Tatsache, dass dein Vater manisch-depressiv ist, sofort mit Antidepressiva behandelt worden bist. Ja. Wie alt warst du da?
Das war im Alter von 16. 16 war ich da, ja.
Okay, das ist jetzt doch schon ein paar Jahre her. Ich hoffe, dass das mittlerweile andere medizinische Standards angelegt werden, weil das meines Wissens sollte es nicht so sein, dass man sofort mit Antidepressiva beginnt, aufgrund der Familienhistorie. Aber ja, da hat es ja dann noch ein bisschen eine andere Geschichte gegeben, die da dann mit hineinspielt, wo du eigentlich selber drauf gekommen bist.
Ja, genau. Also im Prinzip, ich verstehe vielleicht den Krankengang der Ärztin, dass der Vater manisch-depressiv war, ich eine Essstörung habe. Sie hat mich natürlich gefragt, wie geht es Ihnen? Sind Sie depressiv? ich habe eine Essstörung, mir geht es nicht ganz so gut psychisch. Natürlich bin ich gern allein und fühle mich nicht immer so gut. Aber das muss ja nicht zwingend deswegen eine Depression sein. Kann natürlich sein, muss aber nicht sein. Und in meinem Fall war es keine. Ich habe dann Medikamente genommen, die ganz einmal verschrieben sind vom Arzt für die Depression. Die haben dann aber, obwohl es mir dann besser gegangen ist, nicht wirklich so geholfen. Dann hat die Ärztin damals gemeint, die behandelte, dann probieren wir was anderes. Das heißt, das erste Medikament absetzen, dann ein neues Medikament einschleichen bzw. nehmen. Die Phase ist dann nicht lustig, weil wenn ich jetzt ein Medikament nehme, das in die Psyche eingreift und das setze ich ab, dann geht es einem schlecht. Dann hat das aber jetzt nichts mit dem allgemeinen psychischen Zustand zu tun, sondern es geht einem einfach schlecht an. Und der Vorgang, der hat sich dann in den nächsten Jahren ein paar Mal wiederholt, weil natürlich das neue Medikament auch nicht wirklich viel gebracht hat. Und dann haben wir letztendlich bis im Alter von 20, 21, 3, 4 verschiedene Antidepressiva ausprobiert. Und ich selber habe mir dann irgendwann gedacht, das kann nicht der richtige Weg sein, weil eigentlich hilft mir das nichts. ich weiß gar nicht, ob ich jetzt wirklich depressiv bin, so schlecht geht es mir jetzt eigentlich gar nicht. Ich würde gerne mit der aufhören und bin da online eigentlich auf einen Artikel gestoßen, wo ich über Symptome gelesen habe, die mir auch zuordnen hätte können. Und da ist gegangen um Hypogonadismus. Das ist ein Krankheitsbild, es ist eine Hormonstörung, wo der Körper zu wenig Geschlechtshormone produziert, in dem Fall zu wenig Testosteron produziert, das männliche Geschlechtshormon, das auch sehr, sehr stark in die Psyche eingreift und ist von dem zu wenig da, dann kann es natürlich sein, dass es auch zu Depressionen kommt, zu Lustlosigkeit kommt, dass einem so ein bisschen die Freude am Leben fehlt.
Wie bist du dann weiter vorgegangen?
Zusätzlich zu dem anderen Artikel habe ich mich da natürlich auch wieder ein bisschen eingelesen. Ich mache das prinzipiell sehr gerne, dass ich mich ein paar Sachen einlese, bevor ich dann irgendwo hingehe und über das sprich. Und bin dann zum Hausarzt gegangen. Das war ein befreundeter Hausarzt, da war ich von klein auf immer dort. Und habe dem gesagt, ich würde gerne mal ein Blutbild machen lassen und einen Hormonstatus da bestimmen lassen, weil ich halt von dem online gelesen habe und mir denke, vielleicht könnte das ja auf mich zutreffen. Das stößt natürlich mal sofort auf Ablehnung, was geheißen hat, gut, so ein junger Mann wie du, der kann ja keine Probleme haben mit Testosteron, das kann nicht sein, das braucht man gar nicht machen. Nach langem Hin und Her habe ich den Hausarzt dann quasi so weit dazu getrieben, dass er gesagt hat, gut, wir machen den Bluttest mit dem Hormonstatus, habe ich mir aber selber zahlen müssen, ist nicht ganz billig für einen 21-Jährigen damals. Und es ist dann wirklich herausgekommen, dass ich viel zu wenig Testosteron habe. Also, dass mein Körper zu wenig Testosteron produziert. Normale Werte wären im Bereich 3 bis 8, 3 bis 9, teilweise 3 bis 10, abhängig von der Literatur, also Nanomol pro Liter Blut. Mhm. Und mein Wert war auf 0,8. Also nicht ein bisschen zu wenig, sondern viel zu wenig.
Ja, das ist auf jeden Fall deutlich. Das heißt, du hast dann diese Befunde gehabt und jetzt muss man ja irgendwie drauf reagieren.
Genau. In meiner naiven Denkweise habe ich mir gedacht, ich habe die Befunde, das heißt, es schließt auf das Krankheitsbild und ich kriege jetzt was dafür, dass mir besser geht. Nur das war dann halt nicht ganz einfach, weil der Arzt dann gemeint hat, in Österreich kann man das vergessen, das kriegt man in Österreich nicht. Das wird nur missbraucht.
Also Hormonersatztherapie, genau. Testosteron.
TRT nennt sie das, ist eine Hormonersatztherapie. Das wird nur missbraucht im Sportbereich. Sowas kriegt man nicht auf Rezept in Österreich.
Gott sei Dank ist das mittlerweile nicht mehr so, ja, hat sich das ein bisschen verändert und weiterentwickelt. Aber in der Zeit war das anscheinend auch in der Medizin noch nicht wirklich ein Thema. Ne?
Genau. Und nachdem das eigentlich ein befreundeter Hausarzt war, war mein ganzes Leben bei dem anderen Hausarzt, habe ich ihm das mal soweit geglaubt. Habe dann aber online in Foren, also Foren für Hormone, Foren für Hormonstörungen, auch, wo wirklich Ärzte unterwegs sind, gelesen, dass das halt nicht so ist und dass das sehr wohl behandelt werden kann und behandelt werden sollte, weil das ja quasi kein Normalzustand sein darf, dass einem psychisch nicht so gut geht, wo immer das Testosteron mitspielt. Und habe den Hausarzt sozusagen gewechselt und wollte dort dann nochmal ein Blutbild machen, damit ihr nicht sagt, ich habe nur das eine, sondern ich habe dann ein zweites und ich habe ein drittes Blutbild, und dass man sieht, aha, das ist ja wirklich so. Und der hat nicht einmal das Blutbild gemacht, der hat einfach gesagt, er will mit dem nichts zu tun haben und hat mich quasi weggeschickt.
Ja, also das ist keine Verbesserung gewesen, sondern noch mal einen Schritt zurück, Verschlechterung der Situation. Also wie du mir das erzählt hast, ich bin aus dem Kopfschütteln nicht herausgekommen, dass der sagt, nein, wir messen nicht einmal den Hormonstatus, geschweige denn, dass wir irgendwas dann dagegen tun, wenn da Abweichungen sind. Ja, dann hast du dir von Plan B quasi noch einen Plan C überlegt.
Ja.
Und bist dann zu einem Endokrinologen nach Wien gegangen, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Das war eigentlich Plan D. Plan C wäre gewesen, ich besorge mir das illegal. Den Plan C haben wir dann Gott sei Dank sein lassen. Ich habe aber dann doch da, hat dann auch nochmal ein Jahr, gutes Jahr, eineinhalb Jahr gedauert, in dem es mir auch nicht, also jetzt nicht komplett schlecht gegangen ist, aber ich habe halt gemerkt, das ist ein bisschen lustlos, leicht depressiv verstimmt und habe dann einfach gesagt, gut, es hilft nichts, ich würde das gern trotzdem nochmal von einem Experten abklären lassen, das in dem Fall Endokrinologe ist, den muss man sich privat zahlen und bin dann nach Wien gegangen. habe dort dann wieder ein Blutbild gemacht. Das wird dort einfach nochmal gemacht zur Sicherheit. Da war der Wert auch wieder in dem Bereich. Also immer unter 1. 0,8, 0,9 in dem Bereich. Und dort war es dann auf einmal kein Problem mehr. Das heißt, ich habe dann dort Werte gehabt für über 2 Jahre, was regelmäßig so niedrig war. Und habe dann dort endlich einen Arzt gefunden, der das quasi ernst nimmt und der dann gemeinsam die Therapie mit mir begonnen hat, also die TRT, die Testosteronersatztherapie.
Gott sei Dank. Ja. Also nur um den Plan C, den du erwähnt hast, nochmal kurz anzureißen. Hast du schon auch mit dem Gedanken gespielt, quasi dir selber Steroide zu besorgen?
Genau, also jetzt nicht Steroide im Allgemeinen, sondern effektiv das Testosteron. Mhm. Die Problematik dabei, also unabhängig davon, dass es illegal ist, ist natürlich, wenn das nicht aus der Apotheke kommt, weiß man nicht, was dort drinnen ist. Und das ist dann halt so wie eine Pokergeschichte. Und dann habe ich mir damals aber halt gedacht, gut, bevor ich irgendwas noch schlimmer mache, als ist, lasse ich es einfach. Und habe dann aber Gott sei Dank den Endokrinologen in Wien gefunden.
Mhm. Ja, das wäre dann nämlich auch unter dem Bereich Doping gefallen und natürlich auch strafrechtlich ein Problem gewesen und auch gesundheitlich, weil das, wie du gesagt hast, ja mit Risiken verbunden ist, wenn man das einfach so im Selbstversuch macht. Auch dazu gibt es bei mir bereits eine Folge, Doping in der Gesellschaft. Da könnt ihr auch mal reinhören, wenn euch das Doping-Thema ein bisschen genauer interessiert. Jetzt würde mich interessieren, was hat sich bei dir verändert, nachdem ihr mit der Hormonersatztherapie begonnen habt?
Das ist dann eigentlich recht schnell gegangen. Ich würde sagen, so nach 2 Wochen, 3 Wochen habe ich das erste Mal gemerkt, es ist so ein bisschen mehr Lebensfreude an quasi tagtäglichen Dingen, die man eh tut. Die macht man einfach lieber. Man muss jetzt nicht in der Früh aus dem Bett rausquälen und schauen, dass man seinen Tag quasi irgendwie so über die Bühne bringt, sondern man hat einfach mehr Freude an den Kleinigkeiten. Man ist nicht so lustlos, man fühlt sich besser. Es war für mich einfach eine Wohlfühlgeschichte, dass ich die recht lang, also jahrelang eigentlich nicht gehabt habe, die dann wieder endlich gehabt habe, was für andere vielleicht Normalität ist, aber ich habe halt das dann erst gehabt. Das weiß man halt dann erst ziemlich zum Schätzen.
Das glaube ich. Man muss sich da vor Augen führen, dass du ja anscheinend diese ganze Essstörungsgeschichte überwinden hast können mit einer unglaublichen Energie trotzdem auch, die du aufwenden hast müssen, obwohl du eigentlich durch den Hormonstatus ja deutlich unter dem warst, was jetzt Norm ist. Das heißt, mit dieser Testosteronersatztherapie hast du dir nicht gedopt, quasi wie ein Sportler, der versucht, die Leistung zu steigern, sondern du bist auf ein Normalniveau gekommen.
Genau.
Ja, das heißt, davor, das darf man nicht vergessen bei der ganzen Geschichte, bist du unter diesem Normbereich, ja, das einfach die alles noch mehr Kraft kostet hat, als jemanden, der in so einer Phase mit einem normalen Hormonstatus ist.
Ja. Genau, also mit der Testosteronersatztherapie, das ist quasi einmal pro Woche kriegt man noch Spritzen, komme ich auf den normalen Wert und das eher im mittleren Bereich vom normalen gesunden Mann.
Ist ein Riesenunterschied zu leistungssteigernden Zwecken auf jeden Fall. So, jetzt wissen wir, okay, wie ist das bei dir entstanden, was gibt es für Gründe, wie bist du selber da rausgekommen? Wie gehst du jetzt damit um? Weil wir haben in dem Vorgespräch, habe ich dich auch gefragt, weil du trainierst ja recht viel, wie man sieht, ja, und erfolgreich. Und ich habe dich dann gefragt, ob du auch mit Bodybuilding mal ein bisschen geliebäugelt hast, weil das Interesse ist auf jeden Fall da. Ja.
Genau, also interessieren tue ich mich dafür. Aber nachdem ich ja weiß und so selbst reflektiert bin ich da, dass ich anfälliger für sowas bin. Und gerade wenn man da aus einer Essstörung rauskommt, kann das durchaus sein, dass man, wenn man dann jetzt sagt, man will einen Wettkampf machen und man muss sich da ganz strikt an Sachen halten, dass man da vielleicht leichter wieder reinrutscht. Und unabhängig davon ist natürlich, wenn ich jetzt, nachdem ich jetzt meine Testosteronersatztherapie habe, kann es sein, und dann ist man halt da psychisch so eher dafür vorbelastet, dass man das dann vielleicht auch übertreibt und dass dann der Sprung von einem ich habe eine gesunde Testosteronersatztherapie, damit ich mich einfach normal fühle, so, ich könnte ja vielleicht ein bisschen mehr nehmen, damit ich da einen Vorteil habe beim Wettkampf oder mache beim nicht getesteten Wettkampf mit, dann ist das wahrscheinlich schon verlockend. Da sehe ich für mich einfach eine Gefahr, auf die möchte ich mich nicht einlassen, weil ich dann Angst habe, dass das Ganze weg vom gesunden Lebensstil geht, hin zu wieder was mit Zwang, wieder was mit in Richtung Störung.
Ich kann es nur immer wieder sagen, also mich beeindruckt dein Zugang zu dem ganzen Thema und dass du einfach diesen Gefahren also bewusst entgegentrittst und die von vornherein in bestimmte Situationen gar nicht erst begibst, wo du weißt, es könnte ein Problem werden. Und man erkennt dadurch auch, dass auch wenn du den Weg aus der Essstörung rausgefunden hast, das begleitet dich dein Leben lang.
Auf alle Fälle. Ich würde fast so weit gehen, dass man sagt, man ist nie zu 100% geheilt, sondern man ist jetzt gesund. Aber habe ich mal Essstörung gehabt, habe ich immer so eine gewisse Gefahr, da wieder reinzurutschen, dass man zu alten Muster zurückfindet. Und ich glaube, deswegen ist das ein Prozess, wo man sagt, man muss ständig dran arbeiten, sollte ein bisschen selbst reflektieren, was funktioniert gut für mich, was ist gesund für mich, was tut mir gut. Und da geht es auch viel um das Wohlfühlen, was ist gut für mich, wo fühle ich mich wohl.
Jetzt würde ich als nächstes gerne nochmal so ein bisschen einen Schwenk an den Anfang machen, weil mich hätte interessiert, mit deinem jetzigen Wissensstand und mit deinen Erlebnissen aus der ganzen Zeit, was hätte es damals an dem Punkt braucht, um die vor der Bulimie-Geschichte abzuholen?
Ich glaube, was für mich damals mal sehr problematisch war, ist das fehlende Wissen. Das fehlende Wissen über gesunde Ernährung, die fehlende Aufklärung über Essstörung, weil zu dem damaligen Zeitpunkt war mir wahrscheinlich nicht einmal, also ich war schon bewusst, dass das nicht normal ist, aber dass das eine Essstörung ist, war mir vor allem den Beginn der Essstörung nicht bewusst. Dass ich meinen Körper selber vielleicht akzeptiere, dass es das gar nicht so weit kommt, dass ich sage, ich hasse meinen Körper. Vielleicht schon, dass ich sage, gut, es ist ein bisschen zu viel da, es sollte auch aus gesundheitlichen Aspekt ein bisschen abnehmen, aber nicht, dass das in so einen Hass übergeht. Also vielleicht von Anfang an eine Therapie, eine Verhaltenstherapie zu machen. Weniger Fokus jetzt auf das, ich fühle mich so unwohl und mehr in die Richtung Wohlfühlen. Also wo fühle ich mich wohl, wo muss ich hinkommen, dass ich mich wohlfühle? Und vielleicht auch, dass man, weil das doch alles sehr, sehr emotional geladen war, dass man irgendwie Alternative zu der Emotion, zu der Regulierung der Emotion findet. Also, dass das nicht über das Essen und über das stattfinden muss, sondern dass man irgendwas anderes hat. Dass man andere Sachen hat, die einem vielleicht in dem Fall irgendwie helfen, das zu regulieren.
Mhm. Ein wichtiger Punkt, du bist ja selber Papa.
Genau, ja. Zwei Söhne.
Vielleicht hören uns einige Eltern auch zu. Auf was für Zeichen sollten Eltern vielleicht achten, damit es eben frühzeitig dann so Gespräche geben kann, wo es in die Richtung geht zu den Themen, die du gerade erwähnt hast? Ne?
Du meinst Anzeichen, wo man vielleicht festmachen kann, ob ein Kind eine Störung hat.
Ja.
Plötzliche Gewichtsabnahmen, also wenn es wirklich ganz rapide auf einmal mit dem Gewicht runtergeht, können ein Anzeichen sein. Ich kann jetzt ein paar Sachen aufzählen. Problematisch dabei ist, dass sehr, sehr viel von den Sachen auch einfach mit einer Pubertät oder mit der Pubertät erklärt werden könnte. Weil sowas wie Stimmungsschwankungen, so leicht depressive Verstimmung, so ein bisschen zurückziehen, das sind Sachen, die da stattfinden können. Also zu so einer sozialen Isolation, weil man sich vielleicht für das schämt, also wenn man eine Störung hat, dafür schämt und nicht möchte, dass das irgendjemand mitbekommt. Dann kann es natürlich sein, dass sich das Essverhalten drastisch ändert, dass man einfach Sachen nicht mehr essen möchte, Sachen, die man früher vielleicht gern gegessen hat, so ein Lieblingsessen, weil man dann einfach denkt, ich kann das nicht essen, weil deswegen schaue ich so aus wie ausschauen, ich will genau anders ausschauen. In die Richtung Bulimie natürlich, wenn Kinder und Jugendliche direkt nach dem Essen verschwinden oder heimlich essen, das nennt man gemeinsam am Tisch essen mit Eltern, was auch sein kann, ist, das ist ein Leistungsabfall in der Schule. Also man hat dann einfach Konzentrationsprobleme. Dann kann es natürlich sein, dass irgendwann die Leistungen in der Schule nachlassen. Wie gesagt, das sind alles Sachen, die können teilweise auch mit Pubertät erklärt werden, aber die treten da halt verhäuft auf.
Okay, also auf die Dinge kann man natürlich ein bisschen achten und wie du gesagt hast, das ist sehr komplex, vielschichtig und auch schwierig einzuschätzen. Teilweise, aber was man auf jeden Fall, glaube ich, sagen kann, ist besser zu früh ein Gespräch zu starten als zu spät. Reden ist einfach, glaube ich, sehr wichtig. Auch wenn, ja, wir wissen das alles, wie das in der Pubertät ist. Die Eltern sind dann irgendwann nicht mehr der erste Ansprechpartner. Aber da, glaube ich, wäre es ganz wichtig, dass man auf jeden Fall irgendwo das Thema eben ansprechen kann.
Genau, und ganz, ganz wichtig ist da beim Ansprechen, das natürlich behutsam zu machen und nicht mit Anschuldigungen zu kommen und nicht mit du, sondern dass man sowas aus einer Ich-Perspektive sagt, zum Beispiel, dass mir ist aufgefallen, ich mache mir Sorgen und nicht irgendwie in die Richtung Schuldzuweisungen, weil das ist der komplett verkehrte Zugang.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Was mir oft begegnet oder was mir dann Eltern berichten von ihren Kindern, die da betroffen sind, ist, dass die zum Beispiel plötzlich Kohlenhydrate komplett vermeiden. Mhm. Die Leute essen dann keine Banane mehr oder kein Obst, weil da ist ja Zucker drin, überraschenderweise. Vielleicht kannst du kurz und knapp mit diesem Kohlenhydrat-Bashing da kurz aufräumen, bitte. Danke.
Ja, sehr gerne. Kohlenhydrate sind nicht schlecht, Kohlenhydrate sind nicht der Feind. Kohlenhydrate sind wichtig für uns, Kohlenhydrate bringen uns Energie und ein sehr, sehr großer Bestandteil unserer Nahrungssüte, dass Kohlenhydrate bestehen. Natürlich kann man da bei Kohlenhydrate dann unterscheiden zwischen Zucker, Einfachzucker, Mehrfachzucker, und da sollte man halt versuchen, nicht alle Kohlenhydrate in Form von Zucker zu sich zu nehmen, weil das Problem dabei ist, dass das nicht wirklich sättigt, dass da der Blutzuckerspiegel schnell ansteigt, schnell wieder abfällt und dann wird das Hungersättigungsgefühl nicht so lang befriedigt, sagen wir es mal. Also Kohlenhydrate, und da gibt es auch so keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr, dem Körper ist komplett egal, wann er Kohlenhydrate kriegt. Es ist dem Körper egal, ob du jetzt um 18 Uhr, um 19 Uhr oder um 20 Uhr isst oder um 21 Uhr, wo ich meistens Abend ist, weil ich ein bisschen später Abend komme. Da kommt es einfach darauf an, was man gesamt über den ganzen Tag isst.
Wichtige Take-Home-Message: Kohlenhydrate sind nicht schlecht, sondern sind der Treibstoff für unseren Körper eigentlich.
Genau, die wichtigste Energiequelle.
Genau. Wir haben das in dem Vorgespräch schon festgestellt. Du wirst auf jeden Fall ein zweites Mal in meinem Podcast als Gast auftreten, weil dann gehen wir richtig in das Ernährungsthema hinein. Du hast mir quasi nämlich eh schon ein fixfertiges Konzept geliefert.
Genau, über die Ernährungsmythen, die man bei jeder Gelegenheit aufklären sollte.
Genau. Folgt mir auf jeden Fall und seid dann auch dabei, wenn wir beide mit diversen Mythen im Ernährungsbereich so richtig aufräumen. Es geht jetzt schon so ein bisschen Richtung Ende der Folge. Ich habe mir eine Frage aufgeschrieben, die ich da auf jeden Fall noch stellen will, und zwar: Was hat Essen für dich früher für Bedeutung gehabt und was bedeutet es jetzt für dich?
Früher war es für mich viel, oder hat Essen viel mit Kontrolle zu tun gehabt, weil das war ein Aspekt in meinem Leben, den habe ich kontrollieren können. Kontrollieren können, was ich esse, kontrollieren können in dem Fall in der Bulimie, was wieder rauskommt. Das war aber teilweise auch Belohnung. Ich glaube, das mit der Belohnung war schon auch vor der Bulimie, wodurch es vielleicht dazu gekommen ist. Man hat sich für Sachen belohnt, was sich jetzt an und für sich jetzt nicht einmal so schlimm anhört. Aber Essen ist, oder darf nicht immer nur Belohnung sein, Essen soll was Normales sein. Und für mich war das früher so: Ich habe jetzt irgendwas für die Schule gemacht, so, jetzt ist hier Tafel Schokolade. Nachher mache ich wieder ein bisschen was, dann esse ich wieder was. Und ich glaube, so ist es einmal teilweise zu dem Übergewicht gekommen. Und in der Bulimie war Essen dann einfach ganz was Emotionales für mich. Negative Emotionen, weil ich gewusst habe, ich esse jetzt was, ich muss nachher wieder brechen. Das heißt, eigentlich sehr negativ verbunden. Ich habe teils auch fast Angst gehabt vor dem Essen. Oder nicht vor jedem Essen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt das zum Essen gegeben hat, was es halt gegeben hat, und ich habe das Essen müssen, ich habe gewusst, das tut nachher wieder so weh beim Brechen. Das ist ein Ungutsgefühl, das ist Angst, das ist ein Druck auch. Ja, so hätte ich Essen quasi früher wahrgenommen. Und heute habe ich, würde ich behaupten, eine sehr gesunde Beziehung zu Essen. Essen ist für mich was Normales, was Schönes. Das ist jetzt keine Bestrafung, das ist keine Belohnung. Hat schon mal Belohnung sein, dass ich so gut, ich immer Sushi esse, weil ich jetzt einen stressigen Tag gehabt habe. Aber dann ist es jetzt auch nicht in dem Sinne, dass ich sage, das ist jetzt etwas Außergewöhnliches, sondern es ist einfach was, das braucht mein Körper, das tut mir gut, es ist was Gesundes, es ist was Normales. Und da ist halt wichtig, dass man auch vom Körper hört, was auch darum geht, und da können wir dann sicher im nächsten Podcast dann dazu kommen, was vertragt mein Körper, weil es gibt einfach Lebensmittel, die vertragt mein Körper nicht, das sind nicht schlecht, das sind nicht ungesund, das sind nicht böse, aber manche Lebensmittel tun mir halt vielleicht nicht gut. Und das ist irgendwas, das muss man lernen, dass man da auf den Körper ein bisschen hört.
Danke für die Einschätzung und das ganze Teilen deiner Geschichte. Das ist wirklich, ich glaube, ganz, ganz, ganz wichtig, nicht nur für Leute, die betroffen sind, sondern allgemein, um das ganze Thema ein bisschen eine Plattform zu bieten. Gibt es von deiner Seite noch irgendwas, das du unbedingt noch loswerden willst?
Ja, ich würde den Zuhörerinnen und Zuhörern halt da draußen gerne noch sagen, ihr seid nicht allein mit dem Ganzen. Wie ihr seht, es gibt genug andere Menschen, die haben sowas auch durchgemacht, die haben Ähnliches durchgemacht und haben da Wege gefunden, da rauszukommen. Wichtig ist, dass ihr darüber sprecht. Wenn ihr da was ändern wollt, wenn ihr jetzt selber in so einer Situation steckt, dann sprecht darüber, vertraut euch irgendjemand an. Wenn ihr euch da wohlfühlt, gern Familie oder Freunden oder ansonsten jemand externen, also irgendeinen Experten, einen Arzt, ein Fachpersonal, einen Ernährungsberater, irgendjemand, der sich da auskennt. Weil manche fühlen sich wohl, das im freundschaftlichen Kreis, in der Familie zu sagen, und andere wollen das eher nicht in dem Bereich sagen und dann halt nach außen tragen. Und es ist überhaupt kein Zeichen für Schwäche, Hilfe anzunehmen, in keiner Form. Es ist eher Gegenteil, das zeigt für Stärke. Wenn ich sagen kann, ich komme da nicht allein raus, ich brauche Hilfe. Wichtig ist da vielleicht auch, dass das, so wie die Krankheit, nicht von heute auf morgen kommt, vergeht ihr nicht von heute auf morgen, dass ihr euch ein bisschen Zeit gebt, dass aber jeder Schritt in Richtung Heilung, in Richtung Gesundheit ein wichtiger Schritt ist und dass ihr vielleicht Sachen findet, die euch Freude bereiten, dass man nicht jetzt alles, sein ganzes Dasein oder sich da über das definiert, sondern dass man vielleicht andere Sachen auch noch hat, sei es irgendein Sport, sei es irgendeine Musik, sei es Filme, egal was, was euch irgendwie erfüllt und unabhängig von dem ganzen Essen glücklich machen kann. Und dass es sicher vielleicht auch Rückschläge geben wird, dass man sich von der aber nicht entmutigen lassen soll. Auch wenn es sich vielleicht jetzt im Moment nicht danach anfühlt, es wird besser und es gibt definitiv auch ein Leben nach der Essstörung, das sich halt lohnt.
Ein wunderbarer Schlusssatz. Danke. Ich habe, wie gesagt, in den Shownotes einiges verlinkt an Hotlines oder Stellen, an die man sich wenden kann. Ihr findet dort auch die Links zu den Instagram-Profilen vom Emanuel und von mir. Schaut gern vorbei und falls ihr noch Fragen habt, gerne hier in den Kommentaren oder direkt auf Insta. Danke, Emanuel, dass du mein Gast warst. Das hat mich sehr gefreut.
Sehr gern. Ich sage danke für die Einladung.
Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Wird sicher wieder spannend. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich wünsche euch noch alles Gute und bis dann. Ciao.
Ciao.